Jede zehnte Frau weltweit hat das PCO-Syndrom. Es ist eine Erkrankung, über die wir heute sprechen wollen, mit der Ernährungswissenschaftlerin Andrea Kienle. Was ist denn PCOS eigentlich?
PCOS steht für polyzystisches Ovar-Syndrom und wird beschrieben als Hormonstörung bei Frauen im gebärfähigen Alter. Vielleicht hast du ja auch schon mal vom Victoria's Secret Model Romy Street gehört. Die hat nämlich ihre Diagnose PCOS öffentlich gemacht. Und jetzt stell dir mal vor, du bist ein Model, trainierst regelmäßig, achtest auf deine Ernährung, machst vermeintlich alles richtig und dann bleibt deine Periode 7 Jahre aus. Das ist schon richtig krass, weil sie ja äußerlich Gesundheit ausstrahlt, Perfektion, die Frau ist wahnsinnig attraktiv und innerlich sieht es halt ganz anders aus. Und schlimm wurde es für Romy dann halt, als sie und ihr Mann ein Kind bekommen wollten, weil eins ist klar, ohne Periode keine Schwangerschaft.
Es hört sich dramatisch an und es klingt für mich auch ziemlich undurchsichtig. Wie zeigt sich PCOS denn überhaupt?
Ja, da hast du recht. Es ist auch undurchsichtig. Normalerweise bei Erkrankungen ist es ja so, dass ein Blutwert, ein bestimmter Blutwert, entweder zu hoch oder zu niedrig ist oder dass eben ein Organ nicht mehr richtig funktioniert, so wie wir das bei Diabetes oder auch Schilddrüsenerkrankungen wie Hashimoto kennen. Aber bei PCOS ist das eben anders. Ne, hier geht's um Zyklusprobleme. Das ist das zentrale Thema, wie es eben bei Romy auch so war, weil da die Periode ja ganz ausblieb. Ja, und bei manchen bleibt die eben sehr lange aus. Andere haben Zyklen in sehr großem Abstand, also im Abstand von über 35 Tagen. Und dann auch oft ohne Eisprung. Ja, und außerdem haben dann auch viele Frauen Haarwuchs an Stellen, an denen Frauen eben normalerweise keine Haare haben oder eben nicht so stark behaart sind.
Im Gesicht zum Beispiel?
Im Gesicht zum Beispiel, am Kinn oder auch um die Brustwarzen oder auch am Bauch. Ja, und Akne kann außerdem auch ein Problem sein. Muss aber nicht. Entsprechend solcher Symptome können sich dann schon so Auffälligkeiten in Blutwerten zeigen, insbesondere bei den Sexualhormonen. Aber nicht zwingend und nicht bei einem einzelnen Wert, sondern bei mehreren gleichzeitig und auch in unterschiedlicher Kombination. Also du merkst schon, es ist nicht einfach zu greifen. Aber wie der Name polyzystisches Ovar- oder Ovarialsyndrom schon sagt, geht es um die Eierstöcke, aber eben nicht nur, denn der Zyklus, der sich in den Eierstöcken abspielt, wird ja vom Gehirn gesteuert. Und auf diesen wirken dann Blutzuckerspiegel und auch Insulinstoffwechsel. Und schon sind wir bei Leber- und Bauchspeicheldrüse neben den Eierstöcken, die eben da auch mitwirken oder beteiligt sind. Dann haben auch viele Frauen Verdauungsprobleme, einen Blähbauch oder eben Akne. Und das spricht dann auch wieder für ein Ungleichgewicht im Darm. Also diese Erkrankung bezieht sich definitiv nicht nur auf die Eierstöcke. Und um jetzt nochmal auf Romy zu sprechen kommen, also bei ihr würde ich sogar sagen, dass die Nebennieren noch dazukommen, weil sie eben auf Instagram schreibt, dass sie in einem Fight-or-Flight-Modus war, der zu ihrem PCOS geführt hat. Und das ist der Fall, wenn die Nebennieren zu viel Cortisol produzieren. Und wenn man dann in diesem Zustand zu wenig isst oder zu viel Sport macht, kann das eben kontraproduktiv sein und zu PCOS führen.
Okay, das sind jetzt wirklich sehr viele Symptome. Ich habe auch gelesen, dass Betroffene Zysten an den Eierstöcken haben. Haben das dann alle Frauen, die PCOS haben, oder sind die Symptome wirklich total unterschiedlich? Der eine hat das, der andere das?
Ja, also Zysten sind ja auch schon im Wort polyzystisches Ovar-Syndrom enthalten. Und was hier als Zysten bezeichnet wird, sind aber einfach die Follikel in den Eierstöcken, also die Eibläschen, in denen dann die Eizellen reifen. So bei einem normalen Zyklus entwickeln sich jeden Monat ein paar Follikel und einer von ihnen wird dann dominant oder dominanter als die anderen, das ist dann der Leitfollikel. Und aus diesem springt dann Mitte des Zyklus die Eizelle heraus, um vom Sperma befruchtet werden zu können. Voilà, so sollte es laufen, vor allem wenn man eben schwanger werden will. Und bei PCOS sieht man halt manchmal im Ultraschall, da gibt es auch Bilder im Internet, wie ganz viele kleine unterentwickelte Follikel in den Eierstöcken auftauchen. Und die reifen eben nicht richtig aus und sie bilden somit auch keinen Leitfollikel. Kein Leitfollikel heißt dann kein Eisprung und das ist echt Kern des Problems. Aber keine Sorge, ne, das möchte ich hier mal sagen, nur weil das vielleicht einmal im Ultraschall so aussieht, heißt das nicht, dass es immer so aussehen muss. Also entsprechend, Zysten in den Eierstöcken sind kein Muss.
Also ich kann mir jetzt da trotzdem vorstellen, wie du das so beschreibst, dass es gar nicht so leicht ist, eine Diagnose zu bekommen. Weil ich meine, Zysten in den Eierstöcken hat man ja auch hin und wieder mal, ne?
Ja, das stimmt. Bei vielen Frauen dauert es sehr lange, bis sie die Diagnose PCOS erhalten. Oft laufen sie dann halt wegen Haarausfall oder unreiner Haut von Arzt zu Arzt, ohne eine Diagnose zu bekommen. Oder sie erhalten die Diagnose dann, wenn Schwangerwerden halt zu lange nicht klappt und dann der Frauenarzt oder schon eine Kinderwunschklinik nach den Gründen schaut. Und das finde ich auch echt schlimm, weil zu diesem Zeitpunkt, ja, herrscht ja bei den Frauen schon ganz viel schlechtes Gewissen, ja, weil die Frauen ja vielleicht denken, dass sie etwas falsch machen oder sich schlecht ernähren oder einfach undiszipliniert sind und deswegen halt nicht abnehmen, wenn sie übergewichtig sind oder halt auch nicht schwanger werden. Und deswegen ist diese Diagnose so wichtig. Aber eben, ja, wie soll ich sagen, Fluch und Segen gleichzeitig. Fluch, weil es mit PCOS schwieriger ist, schwanger zu werden, wegen den Zyklusstörungen. Das haben die Betroffenen ja auch schon gemerkt. Segen, weil es dann endlich Ansatzpunkte gibt und klar ist, dass sie eben nicht undiszipliniert waren.
Welche Kriterien müssen denn dann erfüllt sein, damit man wirklich PCOS hat?
Ja, das Besondere an der Diagnose ist, dass es eben verschiedene Diagnosekriterien gibt. Eine Kombination von Kriterien muss erfüllt sein und natürlich müssen andere Ursachen ausgeschlossen werden. Das heißt, erstens, die Frau muss unregelmäßige Zyklen haben und/oder zu viele männliche Hormone. Der Fachbegriff lautet Hyperandrogenemie und/oder polyzystische Ovarien im Ultraschall. Alternativ dazu, wenn es sich nicht mehr um eine jugendliche Frau handelt, kann das Anti-Müller-Hormon, kurz AMH, erhöht sein. So zwei von diesen drei Kriterien müssen erfüllt sein, damit die Frau die Diagnose PCOS bekommt.
Du hast ja auch schon von Zyklusstörungen gesprochen. Er kann ausbleiben, er kann auch sehr lange dauern. Was kannst du sonst noch zum Zyklus sagen?
Oh ja, spannend. Also der Zyklus ist wirklich Ausdruck der Vitalität einer Frau. Ein regelmäßiger, funktionierender Zyklus zeigt, dass der Körper im Gleichgewicht ist. Und dieses Gleichgewicht kommt davon, dass das Gehirn, also der Hypothalamus und die Hypophyse und die Eierstöcke gut miteinander kommunizieren. Das machen sie über Hormone. So, wenn du jetzt unter Stress leidest oder unterernährt bist oder auch Schilddrüsenerkrankungen oder PCOS hast, dann können all diese Faktoren eben dieses Gleichgewicht stören. Und ein Eisprung funktioniert zum Beispiel auch einfach viel besser, wenn er oder wenn der Körper ausreichend Kalorien hat. Und bei den Schilddrüsenerkrankungen ist es so, dass Schilddrüsenhormone ja wirklich den Zyklus und die Fruchtbarkeit maßgeblich regulieren und dann auch eben dieses Gleichgewicht stören können, ja. Auch Diabetes oder Probleme mit dem Insulinstoffwechsel wirken auf die Fruchtbarkeit. Chronische Entzündungen wirken auf die Fruchtbarkeit. Also chronisch könnte man hier als Wort auch durch still ersetzen. Stille Entzündungen wirken auf die Fruchtbarkeit, wirken auf die Eizellreifung und den Eisprung. Still eben deswegen, weil man merkt das ja gar nicht. Man merkt nicht, wenn im Körper Entzündungen toben. Ja, und außerdem wirkt auch noch starkes Übergewicht, also Adipositas, auf die Fruchtbarkeit und ja, ist auch noch ein Treiber von Entzündungen. Also ein Zyklus ist Ausdruck der Vitalität, aber es gibt eben total viel, was dieses Gleichgewicht eben stören kann.
Also der Zyklus ist sozusagen der Ausdruck der Vitalität einer Frau. Jetzt gibt es aber doch auch sehr viele Frauen, die rauchen, die mal was trinken, die vielleicht auch ein bisschen zu viel wiegen, aber trotzdem regelmäßig ihre Periode bekommen. Was sagst du dazu?
Klingt erstmal paradox, denn wie kann man, nach dem, was wir gehört haben, mit einem starken Übergewicht oder einem ungesunden Lebensstil, wie zum Beispiel Rauchen, mit seinem Zyklus im Gleichgewicht sein? Ne? Warum läuft der Zyklus vermeintlich trotzdem rund? Und da kann ich nur sagen, dass der Körper evolutionär darauf ausgelegt ist, so lange wie möglich fortpflanzungsfähig zu sein, auch unter suboptimalen Bedingungen. Aber ein kleines zu viel an Belastung kann das kippen. Das hängt auch von den Genen ab, genauso wie von der Anpassungsfähigkeit des Körpers. Aber bei den Genen können wir ja erstmal nichts machen, ne? Die haben wir denn so mitbekommen.
Also das heißt, manche Frauen können sogar rauchen und es wirkt sich nicht unbedingt sofort negativ auf den Zyklus aus. Bei anderen ist es dann aber vielleicht schwieriger und die können nicht so einfach ein Kind bekommen.
Spannende Frage. Hast du schon mal so einen Gentest gemacht? Also den heute total viele machen.
Die man in der Apotheke kaufen kann, so also bezogen auf die Ernährung zum Beispiel.
Nee, ich habe den online, glaube ich, bestellt und der hat mir dann Auskunft über meine Herkunft gegeben. Also ich stamme zum Beispiel zu 99,9% aus Europa. So einen meine ich.
Nee, habe ich auch noch nicht gemacht.
Okay. Also das Spannende an diesen Tests ist, oder das Spannende an dem Test, den ich gemacht habe, ist, dass der mir nicht nur sagt, woher ich abstamme, sondern der hat mir auch das Risiko angezeigt, an bestimmten Krankheiten zu erkranken. Für mich als Wissenschaftlerin natürlich total spannend. Ich weiß, andere würden das lieber nicht wissen wollen, aber ich sag dir mal, was man da dann eigentlich erfährt. Und zwar ist es so, dass dieser Test dann anzeigt, ob man zum Beispiel bei einer Erkrankung wie Diabetes ein höheres oder niedrigeres Risiko hat zu erkranken als der Durchschnitt der Bevölkerung. So, und das eigentlich Spannende daran ist, nur weil es ein Gen gibt, heißt es jetzt nicht, dass es sozusagen vom Körper benutzt werden muss. Das ist so der Punkt, wo Ernährung und Lebensstil ansetzen. So wichtig zu wissen ist, dass es eben Menschen gibt, die zum Beispiel auf Zucker sensibler reagieren, weil die Gene eben die Zuckeraufnahme in die Zelle erschweren. Und in diesem Moment wird eben Ernährung und Sport für diese Person mit diesen Genen wichtiger. Das sind dann ihre Werkzeuge, mit denen sie dagegen steuern können.
Okay, das heißt, es gibt also Gene, die auf unseren Zyklus wirken und so anfälliger für PCOS machen können.
Richtig. Und wenn jemand da sehr gute Voraussetzungen mitbekommen hat, kann er bzw. sie auch sehr lange mit Übergewicht oder Rauchen ihren Zyklus sabotieren, bis dann tatsächlich halt irgendwann der Eisprung ausbleibt oder die Eizellqualität so schlecht ist, dass ja die Frau eben nicht mehr schwanger wird. Oder die Frau kommt dann früher als vorgesehen in die Perimenopause oder Menopause. Also das heißt, das vermeintliche Paradox besteht nur eine gewisse Zeit. Also das ist zumindest meine Meinung. Und wie gesagt, was neben den Genen auch noch eine Rolle spielt, ist, wie unser soziales Umfeld halt ist und in was für einer Lebensphase wir uns gerade befinden. Also, ob wir liebevolle, verständnisvolle Menschen um uns herum haben, ob wir gerade schlimme Schicksalsschläge erleben, ob wir viel Stress haben bei der Arbeit und eben wie gut unsere Anpassungsfähigkeit auf diese Dinge ist, ne? Auch Resilienz gedacht. Also das alles wirkt eben auf diesen Zyklus und kann auch ein PCOS triggern. Und nur weil man die Periode regelmäßig bekommt oder halt man regelmäßig einmal im Monat blutet, heißt es noch lange nicht, dass man den Eisprung hat.
Und was macht dann der Arzt? Wie wird diese Erkrankung, also PCOS, überhaupt behandelt?
Ja, das kommt ganz auf die Symptome drauf an. Bei Zyklusproblemen wird er Gestagene oder die Antibabypille verschreiben, also in Absprache mit der Patientin natürlich. Bei Kinderwunsch kann eine Kinderwunschklinik noch weitere Medikamente verschreiben, die dann auch den Eisprung unterstützen. Besteht dann neben dem PCOS auch noch die Diagnose Insulinresistenz, können dann auch da noch weitere Medikamente notwendig sein.
Und wie kann man PCOS beeinflussen durch die Ernährung und durch den Lebensstil?
Da gibt es schon Möglichkeiten, aber ich will jetzt einfach auch dazu sagen, dass viele Ärzte dafür schlicht und ergreifend nicht die Zeit haben, ne? Also Ärzte geben mit Sicherheit auch gute Tipps zur Ernährung oder raten bei Übergewicht auch zum Abnehmen, weil Übergewicht halt hier die Symptome verstärkt. Aber nur weil man dann der Patientin das Ziel sagt, heißt es noch lange nicht, dass die Patientin weiß, wie sie dieses Ziel erreicht. Und aus meiner Sicht gibt halt der Frauenarzt oder die Frauenärztin die Richtung schon vor und kann dann zum Beispiel auch eine Ernährungstherapie ärztlich empfehlen. Also das machen durchaus einige Ärzte hier in Bamberg und empfehlen mich. Sinnvoll kann es sogar noch sein, dass man die Expertise von weiteren Ärzten dazu holt, zum Beispiel Diabetologen oder auch Psychologen, weil die Erkrankung ist halt sehr komplex und betrifft sehr viele Lebensbereiche.
Und wie viele Termine erhält man denn bei dir im Durchschnitt?
grundsätzlich werden 5 Termine von Krankenkassen bezuschusst. Das ist schon mal ein ganz guter Start. Aber selbstverständlich kann man auch mehr Termine bei mir bekommen, weil meistens dauert die Begleitung schon länger. Aber dann geht es ja auch darum, den oder die individuellen Trigger für das PCOS herauszufinden und dementsprechend die Dinge im Leben zu ändern. Ja, und da die meisten Betroffenen an einem insulinresistenten PCOS leiden, macht es schon Sinn, zunächst auf den Kohlenhydrat-, Protein- und Fettstoffwechsel zu schauen. Na, das fangen wir hier schon mal an mit den Lebensstilfaktoren. Und da schauen wir dann auch auf den Sollzustand, also wie sollte das normalerweise laufen, und dann den Ist-Zustand mit PCOS. Und das ist unglaublich, wie viel man schon daraus ableiten kann. Und ein ganz zentrales Thema dann daraus ist, seine individuelle Kohlenhydrattoleranz zu finden. Also wenn du weißt, wie viele Kohlenhydrate du verträgst, ergibt sich daraus die Menge an Fett und Proteinen, die du eben essen solltest, ja. Und bei PCOS, viele Frauen haben schon mal versucht, Kohlenhydrate komplett wegzulassen. Aber meiner Meinung nach kommt man trotzdem nicht drum herum, irgendwann die persönliche Kohlenhydrattoleranz herauszufinden.
Kannst du erklären, was du mit dieser Kohlenhydrattoleranz genau meinst?
Ja, also klar, die individuelle Kohlenhydrattoleranz beschreibt, wie gut dein Körper auf Kohlenhydrate reagiert, also insbesondere dein Blutzucker und Insulinspiegel. Ich mache mal ein Beispiel. Eine Frau mit PCOS reagiert eben schlechter oder anders auf 50 Gramm Kohlenhydrate aus Weißbrot als zum Beispiel eine gesunde Frau, ne? Ihr Blutzuckerspiegel steigt erstmal stärker an, gefolgt von einem höheren Insulinanstieg, und der wiederum ist negativ für die Eierstöcke. So, und jetzt kommt die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, die erstmal grundsätzlich empfiehlt, etwa 55% der täglichen Energie aus Kohlenhydraten zu beziehen. Das sind jetzt bei einem Menschen, der 2000 Kilokalorien isst, etwa 250 Gramm Kohlenhydrate am Tag. Oder mehr, ja. Und für Frauen mit PCOS kann das schon zu viel sein. So, in meiner Beratung reduziere ich jetzt trotzdem nicht Kohlenhydrate sofort, sondern im ersten Schritt empfehle ich, dass Kohlenhydrate immer mit einer Extraportion Protein und Fett zusammen gegessen werden sollen. Und dann schaut man, wie es der Patientin damit geht. Und im nächsten Schritt, beim Herausfinden der individuellen Kohlenhydrattoleranz, kann es dann eben notwendig sein, die Kohlenhydrate zu reduzieren, beispielsweise auf 150 Gramm pro Tag. Dann schaut man auch wieder, wie es der Patientin geht. Vielleicht nimmt sie auch ab, weil Übergewicht schon echt oft ein Thema ist. Ja, und dann macht es eben bei manchen Frauen Sinn, noch weiter unter 150 Gramm Kohlenhydrate am Tag zu reduzieren. Es gibt auch noch eine Ernährungsform, bei welcher man so 20 bis 50 Gramm Kohlenhydrate am Tag isst. Das ist die ketogene Ernährung. Diese Ernährung muss sehr, sehr strikt umgesetzt werden, weil der Körper dann einfach seinen Lieblingsenergielieferanten, nämlich Kohlenhydrate, nicht mehr bekommt und auf Fett umstellen muss. Und diese Umstellung kann man messen. Diese Umstellung heißt Ketose. Und da werden eben Stoffe produziert, die Ketone heißen. Und die sind messbar.
Okay, also ich merke schon, man kann mit Ernährung viel machen. Aber wie sieht es denn mit Sport eigentlich aus?
Ja, also Sport ist eine wahre Wunderwaffe. Also mit Sport und Bewegung kann man ganz, ganz, ganz toll auf Blutzucker und Insulin wirken. Weil ein kontrahierender Muskel Zucker ohne Insulin aufnimmt. Und das verwehrt der Körper bei Insulinresistenz ja, ne? Weshalb der Körper ganz viel Insulin produzieren muss. Denn normalerweise schließt das Insulin die Zellen auf, damit sie quasi Zucker hineinlassen. Und das kann man mit Sport mit einem kontrahierenden Muskeln umgehen. Also das ist schon richtig cool. Aber auch hier ist ein zu viel eben nicht so gut oder kann nachteilig sein. Das haben wir ja bei Romy gehört, ne? Die musste ja dann letztendlich beim Sport zurückschrauben. Das heißt, das richtige Maß ist halt wichtig, weil Frauen mit PCOS oder Schilddrüsenerkrankungen oder beidem mehr Pausen für Regeneration brauchen als gesunde Frauen. Ja, und trotzdem sind regelmäßige Bewegungseinheiten der Schlüssel zum Erfolg. Gerade am Anfang zählt aber die Kontinuität mehr als die Intensität. Und wenn ich da jetzt noch einen Tipp sagen darf für Zuhörerinnen, die jetzt noch nicht so sportlich sind, startet erstmal mit etwas, was euch Freude bereitet. Also das kann Zumba sein, das kann Yoga sein, das kann Walken sein, Schwimmen, Tennis, ganz egal. Am Anfang ist das Machen das Wichtigste. Und das Schöne daran ist, dass man, wenn man halt macht und viele Dinge ausprobiert, eine gewisse Sportkompetenz entwickelt. Also man lernt unterschiedliche Sportarten kennen, man spürt auch rein, man weiß, was einem so gut tut. Und ja, langfristig hilft es einem halt auch, Sport wirklich als Freund in den Alltag zu bekommen. Trotzdem will ich noch sagen, dass perspektivisch irgendwann der Kraftsport ein Teil dieser Sportroutine sein sollte, weil Kraftsport wirklich so harmonisierend auf Zyklus, Hormone, Periodenschmerzen und Ängste wirkt.
Klingt gar nicht so leicht, die richtige Ernährung und dann auch noch die richtige Sportroutine zu finden. Wie kann man das schaffen?
Ja, das ist auch nicht leicht und ich meine, Romy, ne, das Victoria's Secret Model, das ja wirklich eine Sportroutine hatte und irgendwie vermeintlich alles richtig macht, muss dann auf einmal zurückschrauben. Und dann hat es 2 Jahre gedauert, bis sie schwanger wurde. Also es ist schon schwer, am Anfang überhaupt erstmal so eine Routine aufzubauen und ernährungsmäßig Dinge auch zu probieren. Aber da kommt man halt nicht drumherum. Und ich glaube, am Anfang, das ist halt so das Schwerste, am Anfang einfach dran zu bleiben, motiviert zu bleiben. Und ich glaube, dass das auch wichtig ist, dass man das nicht alleine durchzieht und ganz viel helfen kann, wenn man es mit Anleitung durchzieht.
Du bietest jetzt neben Ernährungstherapie auch Online-Seminare zu PCOS an. Was bietest du da genau an und für wen kommt es in Frage?
Ja, in meinen Online-Seminaren gehe ich mit den Teilnehmerinnen eben Schritt für Schritt wichtige Ansatzpunkte durch. Und es geht schon deutlich tiefer in die Materie, als es in der Einzelberatung geht. Und setzt halt generell mehr auf Verständnis, warum manche Dinge so sind, wie sie sind und was für Möglichkeiten halt man eben hat. Es soll Hilfe zur Selbsthilfe geben, weil die Änderungen kann ja niemand anderes machen als die Betroffene selbst. Und ich finde, da hilft Wissen und Verständnis schon sehr, auch Anleitung und Klärung der Prioritäten. Und das ist das, was ich in den Seminaren mache. Ich habe auch ganz lange überlegt, wie viel Zeit ich in dem Grundlagenseminar 360 Grad brauche und habe dann alle Inhalte überblickt und bin dann drauf gekommen, dass 3 Wochenenden eine gute Zeit sind, um diese vielen Themen zu besprechen, die einfach so praxisrelevant sind. Und am Ende kann sich dann jede Teilnehmerin, wenn sie dieses Grundlagenseminar gemacht hat, entscheiden, ob sie eben noch tiefer in Themen einsteigen möchte. Also ich biete dann auch noch Vertiefungen an zum Thema Schilddrüse, Darm oder Kinderwunsch Advanced. Dieses Grundlagenseminar eignet sich für jede Frau, die vielleicht schon das ein oder andere probiert hat, aber eben noch nicht erfolgreich ist und einfach trotzdem was ändern möchte und da eben Anregungen bekommen möchte. Auf jeden Fall geht es eben viel um Ernährung und Lebensstil und ein gutes Fundament zu schaffen für jede weitere medizinische oder therapeutische Behandlung.
Ja, vielen Dank für die ganzen Infos zu PCOS. Und wenn jemand noch Fragen hat, dann darf man sich bestimmt direkt bei dir melden.
Ja, klar. Also gerne eine E-Mail schreiben oder auch anrufen.
Vielen Dank, Andrea, für das Gespräch.
Ja, vielen Dank an dich.